Deutschlandfunk, Medias Res.
Am Mikrofon begrüßt Sie Antran. Hallo. Russland wählt. Also zumindest offiziell. Doch was bringt eine Wahl, deren Ergebnis schon vorher als ausgemacht gilt? Wladimir Putin will, so die Einschätzung von Experten, mit dieser Pseudo-Wahl seine Macht zementieren. Pseudo, weil politische Gegner im Vorfeld entweder ausgeschlossen wurden, ins Exil geflohen, inhaftiert oder tot sind. Auf die Propagandaschlacht in den Medien während des Wahlkampfes schauen wir gleich. Und auch anderswo wird es brenzlig für die Pressefreiheit. Wie in Argentinien eine Nachrichtenagentur unter die Räder gerät, ist später Thema. Außerdem, alle Wege führen an die Börse. Zumindest für das soziale Netzwerk Reddit. Die Präsidentschaftswahl 2024 ist so stark manipuliert wie keine andere Wahl in der postsowjetischen Geschichte Russlands. Der politische Kontext ist diktatorisch, die Usurpation der Macht durch das Regime umfassend. Es herrscht Kriegszensur. Zu diesem Urteil kommt die Politologin Sabine Fischer von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Dabei gibt es rein formal Elemente, die eine tatsächliche Wahl zumindest vorgaukeln. Wahlwerbung zum Beispiel. Oder Fernsehdebatten. Doch mit einer fairen Vorwahlberichterstattung hat das alles nichts zu tun. Warum? Gesine Dornblüt hat für uns reingeschaut.
Die Abläufe sind genau geregelt. Die Kandidaten antworten der Reihe nach auf drei vorab vereinbarte Fragen. Jeder hat 4 Minuten. 10 Sekunden vor Ablauf der Zeit beginnt eine Uhr zu ticken. In dieser Debatte im russischen Staatssender Rossiya geht es um Außenpolitik.
Fangen wir an. Die erste Frage. In den letzten 10 Jahren haben sich die Beziehungen Russlands zum Westen stark verschlechtert. Was ist der wahre Grund?
Zurzeit läuft der wahrscheinlich letzte Kampf der Menschheit gegen den Narzissmus. Das ist die noble militärische Sonderoperation,
sagt Leonid Slutsky von der sogenannten Liberaldemokratischen Partei und wiederholt damit 1:1 die Kreml-Propaganda.
Russland steht im Zentrum des Widerstands gegen das Streben des Westens nach einem dritten Weltkrieg. Russland wird siegen.
Der Historiker Jewgeni Spitzin vertritt in der Debatte eigentlich den Kandidaten der Kommunisten. Aber was er sagt, wirkt eher so, als wolle er den mit internationalem Haftbefehl gesuchten Amtsinhaber Wladimir Putin verteidigen.
Meine Herren, den Krieg hat der Westen 2013-2014 begonnen, auf dem Gebiet des historischen Russlands. Hämmern Sie sich das ein für allemal ein.
Zwischen den Redebeiträgen werden Wahlwerbespots der Kandidaten eingespielt. Ein Kandidat besichtigt eine moderne Fabrik. Der zweite wirbt mit dem verstorbenen ehemaligen Vorsitzenden seiner Partei und militaristischer Z-Symbolik. Der dritte, der Kommunist, zeigt Sowjetästhetik. Mähdrescher, ein Stahlwerk, die rote Sowjetfahne über dem Kreml. Lebhaft wird es im Studio nur einmal, als es um das Ende der Sowjetunion geht. Nicht die Politik, sondern die Wirtschaft habe das Riesenreich zerstört, sagt der Kandidat der pseudo-oppositionellen Partei Novoje Ljudi, Neue Menschen. Das will der Vertreter der Kommunisten so nicht stehen lassen. Putin bewegt sich in die Niederungen der Debatten nicht hinab. Er lässt sich von sogenannten Vertrauensleuten vertreten. Sein Sprecher hat erklärt, Putin habe keine Zeit. Außerdem hätten die Bürger Russlands auch so die Möglichkeit, Äußerungen Putins zu allen Aspekten des Lebens zu sehen. In der Tat ist Putin im Fernsehen nahezu omnipräsent.
Putin на следующей неделе, как и вся страна, будет участвовать в голосовании на выборах президента России.
Sonntagabend, beste Sendezeit. Pavel Zarubin lädt zum Wochenrückblick Moskau, Kreml, Putin. Die Sendung ist immer dicht am Präsidenten. In den Einspielfilmen steigt Putin bestgelaunt in einen Flugsimulator und besichtigt einen landwirtschaftlichen Großbetrieb in Südrussland. Eine Mitarbeiterin möchte wissen, ob er lieber Gurken oder Tomaten mag. Das hänge vom Getränk ab, erwidert Putin. Dabei heißt es immer, Putin trinke nicht. Vor einem Supermarkt nimmt er ein Bad in der Menge. Die wartet ganz zufällig schon und bedenkt ihn mit Küssen, Umarmungen und Segenswünschen. Wenn Russland eine Demokratie wäre, könnte man davon sprechen, dass Putin schlichtweg sein Amtsbonus zugutekommt. Doch es ist mehr. Putin komme mitunter auf das Hundertfache der Sendezeit seiner Konkurrenten, sagt David Kankia von der unabhängigen russischen Wahlbeobachterorganisation Golos.
Die Fernsehsender berichten nicht über den Kandidaten Putin, sondern über seine Aktivitäten als Präsident. Das ist ihr Schlupfloch. Sie berichten von den Dekreten, die er erlassen hat, von den Treffen, die er abgehalten hat, von der Rede zur Lage der Nation. Die fiel mit dem Höhepunkt der Wahlkampagne zusammen und wurde von allen landesweiten und regionalen Fernsehkanälen übertragen.
Die Wahlbeobachter von Golos werten die wichtigsten Nachrichtensendungen der großen russischen Fernsehkanäle aus. Sie haben festgestellt, dass über die Wahl an sich und über die Kampagnen in diesem Jahr viel weniger berichtet wird als bei der letzten Präsidentenwahl vor 6 Jahren. Und das, obwohl die Behörden, Medienberichten zufolge, angewiesen sind, eine hohe Wahlbeteiligung sicherzustellen. Ein Paradox. Kankia erklärt es mit der Angst vor der Unzufriedenheit im Land.
Man hat Angst, die Leute zu oft daran zu erinnern, dass sie eine Wahl haben und dass die selbst unter den heutigen Bedingungen negativ für den Kandidaten Putin ausfallen könnte. Man will keine schlafenden Hunde wecken.
Eine hohe Wahlbeteiligung werde man mit anderen Mitteln als über die Medien sicherstellen. Mit Druck auf die staatlichen Angestellten und mit plumpen Fälschungen. Da ist sich Kankia sicher. Darüber werden die staatlichen Sender wohl kaum berichten.
Düstere Aussichten in Russland vor der Wahl. Für uns berichtete Gesine Dornblüt. Mehr zur Selbstinszenierung Putins und der Unmacht der russischen Opposition können Sie heute auch ab 17.35 Uhr in Kultur heute hier im Deutschlandfunk hören. Zu Gast ist dann der Osteuropa-Historiker Stefan Kreuzberger. Und wir bleiben bei Präsidenten mit einem schwierigen Verhältnis zur Pressefreiheit. Denn sparen, sparen, sparen. Das scheint das Motto von Argentiniens Präsidenten Javier Milei zu sein. Der selbsternannte Anarchokapitalist, Ultralibertäre und Rechtspopulist hat es sich nämlich zur Aufgabe gemacht, zu kürzen und privatisieren, wo es nur geht. Dabei macht er auch nicht Halt vor der traditionsreichen Nachrichtenagentur Telam. Über den Stand der Dinge berichtet Peter Schumann.
Vamos a cerrar la agencia Telam, que ha sido utilizado durante las últimas décadas como agencia de propaganda kirchnerista.
Wir werden Telam schließen, denn sie wurde jahrzehntelang als Propagandaabteilung der Kirchners missbraucht,
verkündete Präsident Milei Anfang März in seiner Rede zur Eröffnung der neuen Sitzungsperiode des Parlaments. Und kurz darauf besetzte Polizei in einer Nacht- und Nebelaktion die beiden Gebäude der größten argentinischen Nachrichtenagentur. Seither sind alle elektronischen Dienste, wie beispielsweise das Online-Portal der Agentur mit dem umfangreichen Archiv, abgeschaltet. Der Sprecher des Präsidenten, Manuel Adorni, versuchte auf einer Pressekonferenz diese Maßnahme zu erklären.
Dem gesamten Personal wurde in einem Kommuniqué mitgeteilt, dass die Arbeit für 7 Tage eingestellt wurde, um der Regierung Zeit zu geben, den vom Präsidenten angekündigten Plan der Schließung der nationalen Agentur umzusetzen.
Das ist die Taktik des Manns mit der Motorsäge. Erstmal den Laden dicht machen und dann überlegen, was daraus werden soll. Vielleicht privatisieren oder doch besser gleich verkaufen? Schließlich hat die Agentur 20 Milliarden Schulden. Pesos natürlich. Das sind immerhin 22 Millionen Euro. Und Milei will sparen. Auf seiner Liste stehen weitere staatliche Medien wie TV Publica, der Kulturkanal Encuentro und Radio Nacional. Mit Telam und seiner bald 80-jährigen Geschichte würde das traditionsreichste und für Argentinien wichtigste Informationsmedium verschwinden. 1947 wurde es von Präsident Juan Perón gegründet, als eine nationale Alternative zu den internationalen Agenturen der USA wie United Press International. Ruhig ist diese Historie nie verlaufen. Immer wieder haben autoritäre und demokratische Regierungen versucht, die Agentur zu schließen. Im letzten Jahrzehnt war das der neoliberale Mauricio Macri, der politische Alliierte des gegenwärtigen Präsidenten. Alle sind bisher am breiten Widerstand der Mitarbeiter gescheitert. Auch jetzt haben die Ausgesperrten wieder zum Kampf aufgerufen und auch international große Solidarität gefunden. Ein Arbeiter von Telam vor dem mit mannshohen Eisengittern verrammelten Haupteingang.
Wir sind sehr besorgt über dieses ungerechte und gewaltsame Vorgehen. Es sind ja nicht nur unsere Arbeitsplätze und der Unterhalt für unsere Familien in Gefahr, sondern auch unser aller Recht auf Information und Meinungsfreiheit. Der Präsident hat das Parlament dazu benutzt, um uns zu zensieren und damit einen sehr schweren Anschlag auf die Pressefreiheit verübt.
Zumal die präsidiale Entscheidung ein Willkürakt zu sein scheint, wie Rechtsanwalt Gian Belli von der Gewerkschaftsorganisation AT erklärt.
Telam kann man nicht so ohne weiteres schließen. Die Schließung oder Privatisierung von staatlichen Medien ist zwar in dem sogenannten Omnibus-Gesetz vorgesehen, einem riesigen Gesetzespaket, das Milei dem Parlament vorgelegt hat. Dieses hat jedoch das gesamte Paket abgelehnt. Es fehlt also jegliche legale Grundlage für die Regierung.
Das scheint inzwischen auch der Präsident begriffen zu haben. Denn gestern ließ er ankündigen,
die Aussetzung der Arbeit wird um weitere 7 Tage verlängert. Außerdem wird hiermit das Programm freiwilliger Ruhestand für die gesamte Belegschaft in einem Zeitraum von 1 Monat erlassen.
Die Pressegewerkschaft von Buenos Aires hat diesen Plan als Zumutung zurückgewiesen und die Wiederaufnahme der Arbeit verlangt. Es sieht dennoch so aus, als ob der Widerstand der Angestellten diesmal ins Leere läuft. Denn der Anarchokapitalist, wie Milei sich selbst nennt, will offensichtlich mit Telam, eine der renommiertesten lateinamerikanischen Nachrichtenagenturen, seinem libertär-ideologischen Staatsverständnis opfern.
Der radikale Sparkurs des argentinischen Präsidenten Milei geht auch an den Medien nicht vorbei. Für uns berichtete Peter B. Schumann. Memes, aktuellen Gossip zu den Royals, Tipps zur Kindererziehung oder Infos zum aktuellen Geschehen in der amerikanischen Football League. Auf Reddit gibt es für jedes Interesse und Thema ein digitales Forum zum Diskutieren. Rund 73 Millionen Nutzende sind täglich hier unterwegs. Damit steht die Plattform auf Platz 8 der beliebtesten sozialen Medien weltweit. Es läuft also gut für Reddit. So gut, dass das Unternehmen für Ende März angekündigt hat, an die Börse zu gehen. Was für das Unternehmen eine gute Nachricht ist, sorgt in der Community allerdings für Ärger. Warum, das weiß Columba Krieg aus der Medienredaktion. Sie hat sich das Thema genauer angeschaut. Frau Krieg, warum ausgerechnet jetzt der Börsengang?
Im Grunde ist so ein Börsengang ein ziemlich gewöhnlicher Vorgang für viele Social-Media-Unternehmen. Es läuft oft so, sie bekommen immer mehr User und wenn sie dann nicht irgendwann von einem großen Unternehmen aufgekauft werden, dann gehen sie eben an die Börse. Und dort holt man sich dann noch mehr Kapital rein, um eben noch größer zu werden oder eben auch noch profitabler zu werden. Reddit hatte das schon seit längerem vor, aber weil das wirtschaftliche Klima nicht besonders gut war, ist das immer wieder verschoben worden. Und jetzt scheint es aber wirklich soweit zu sein.
Klingt also eigentlich doch nach einer vernünftigen, rationalen, ökonomischen Entscheidung, die ja auch schon andere soziale Plattformen, so wie Meta, getroffen haben. Wieso also jetzt der Unmut aus der Community?
Dazu müsste ich vielleicht erstmal beschreiben, was so das Besondere an Reddit ist. Und zwar ist Reddit Community-basiert. Das würden jetzt vielleicht viele andere Plattformen auch so von sich behaupten, aber bei Reddit ist da wirklich was dran. Dort gibt es erstmal sogenannte Subreddits, also Themenseiten. Und diese Seiten werden auch von Menschen aus der Community moderiert. Und viele von ihnen stecken da ziemlich viel unbezahlte Arbeit rein. Und generell ist Reddit so eine Plattform, bei der die Nutzer eben sehr viel interagieren, also nicht nur die Inhalte passiv anschauen, sondern sich auch viel beteiligen. Und das Problem für Reddit ist jetzt, es muss erstmal überhaupt profitabel werden. Es konnte 2023 schon die Einnahmen steigern, aber im Moment ist das Unternehmen trotzdem noch in den roten Zahlen. Und jetzt machen sich die Reddit-User eben Sorgen, dass das Interesse der Anteilseigner dann vor den Interessen der Nutzenden stehen könnte.
Sind die Sorgen denn berechtigt? Was ändert sich denn konkret bei Reddit?
Da gab es jetzt in letzter Zeit einen großen konkreten Fall, und zwar hat Reddit im April 2023 angekündigt, dass die Daten bzw. die Zugänge zu den Inhalten nicht mehr von Drittanbietern kostenlos verwendet werden können. Davor hatten viele der Nutzenden die Plattform auch über andere Zugänge benutzt, also zum Beispiel mit Apps, mit denen es einfacher ist, die Kanäle zu moderieren, oder auch es gab Anwendungen für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen, sowas. Und das ist dann eben alles nicht mehr kostenlos gewesen, sondern sollte sogar ziemlich teuer werden. Und da haben dann wiederum viele der User protestiert, indem sie beispielsweise Seiten auf privat gestellt haben. Und Reddit ist aber trotzdem hart geblieben. Und jetzt, Ende Februar, hat Reddit bekannt gemacht, dass sie so einen Drittanbieterzugang eben verkauft haben, und zwar an das Unternehmen Google. Und das heißt, jetzt mit diesen Unterhaltungen und den Diskussionen der Nutzenden soll eine künstliche Intelligenz trainiert und besser gemacht werden. Und die Nutzer fühlen sich jetzt eben ziemlich ausgenutzt. Das sind ja immerhin ihre Daten und ihre Unterhaltung und auch diese ganze ehrenamtliche Arbeit, von der ich eben gesprochen habe, die jetzt zu Geld gemacht werden soll.
Inwiefern ist denn diese Entwicklung bei Reddit symptomatisch für die gesamte Branche?
Ich würde sagen, das ist schon halt ein sehr verbreiteter Vorgang bei Social-Media-Plattformen. Und am Anfang geht es da eher so um diese Ideen von Community und Netzwerken und menschlicher Verständigung. Und dann stellt sich für das Unternehmen irgendwann die Frage, wie machen wir das jetzt zu möglichst viel Geld? Und dann, ich finde, das sieht man gut bei YouTube oder Instagram zum Beispiel, dass man dann halt total mit Werbung bombardiert wird teilweise. Und es ist dann auch ein verbreiteter Effekt, der sich einstellt, dass die Nutzer dann eben mehr konsumieren und sich nicht mehr so viel selbst an den Diskussionen beteiligen. Und das kann man jetzt wahrscheinlich auch bei Reddit bald beobachten, kann ich mir vorstellen. Weil man sieht schon, jetzt ist der Protest gar nicht mehr so groß, sondern man liest eher von Frustration und davon, dass die Menschen überlegen, sich von der Plattform komplett abzuwenden.
Also wahrscheinlich eine relativ gewöhnliche Entwicklung, was bei Social Media Startups so passiert, wenn sie profitabel werden wollen. Einschätzungen zum Börsengang der sozialen Plattform Reddit waren das von meiner Kollegin Columba Krieg. Vielen Dank. Es ist wohl einer der härtesten Jobs in den sozialen Medien. Videos von Enthauptungen, sexualisierter Gewalt oder Gewalt an Kindern. Was auf den Plattformen so rumschwirrt, ist zum Teil unerträglich und soll deswegen auch herausgefiltert werden. Dafür braucht es allerdings, Stand jetzt, immer noch richtige Menschen. So wie Nazan Kunzima. Er gehört zu den tausenden jungen Afrikanern, die für große Tech-Unternehmen sowie Meta Inhalte in den sozialen Netzwerken geprüft haben. Mit anderen hat er in Kenia mittlerweile eine Gewerkschaft gegründet, um ihnen eine Stimme zu geben. Denn der 34-Jährige selbst ist wie viele andere traumatisiert, kämpft sich aber mit Unterstützung seiner Familie zurück ins Leben. Aus Nairobi berichtet Antje Dikans.
Ein ruhiger Augenblick mit der Familie. Nazan, Kunzimana und seine Frau haben es sich mit den Kindern in ihrer kleinen Wohnung etwas außerhalb der Hauptstadt Nairobi gemütlich gemacht. Der Kleinste, noch nicht 2 Jahre alt, singt und bekommt dafür Applaus. Nazan Kunzimana ist 34 Jahre alt. Er kommt ursprünglich aus Burundi, lebt aber seit einiger Zeit in Kenia. Hierher gekommen ist er damals auch für einen Job. 2021 fing er beim Unternehmen SamaSource an, das unter anderem für den Facebook-Mutterkonzern Meta arbeitete. Sogenannte Content-Moderatorinnen und Moderatoren sollten prüfen, ob Videos wegen sexueller oder gewaltsamer Inhalte gesperrt werden müssen. Der Mitdreißiger sah sich schnell mit Inhalten konfrontiert, die Terrorgruppierungen in den sozialen Netzwerken einstellen.
Actually, they are beheading people.
Sie enthaupten Menschen, manche zeigen das live online. Außerdem siehst du, wie Frauen und Kinder vergewaltigt werden. In Videos und auf Bildern. Das macht etwas mit deinem Kopf. Du verlierst den Glauben an die Menschheit.
Mehrere der Content-Moderatoren klagen inzwischen in Kenia gegen ihren früheren Arbeitgeber. Sie sagen, dass SamaSource, das sich später in Sama umbenannte, sie nicht ausreichend psychologisch betreut habe. Viele fühlen sich traumatisiert. Ehen sind gescheitert, Beziehungen zerbrochen, weil die Moderatoren nach einem langen Arbeitstag voll mit Gewaltvideos die belastenden Bilder nicht abschütteln konnten. Nasan Kunzimanas Ehe hat gehalten. Vielleicht auch, weil er zumindest Sinn in seinem Job sah.
Auch als ich noch bei Sama war, habe ich mich wie ein Wächter gefühlt, der andere beschützt. Weil es Menschen wie mich gibt, die solche Videos sperren, müssen andere das nicht sehen.
Traumatisiert fühlt sich der Familienvater aber auch. Mit anderen hat er im vergangenen Jahr eine Gewerkschaft gegründet, um jetzt zumindest die Rechte der Content-Moderatoren besser vertreten zu können. Etwa 200 Mitglieder hat die Vereinigung schon. Nasan Kunzimana geht es vor allem auch darum, andere vor den Erfahrungen, die er gemacht hat, zu bewahren. Denn immer wieder werden Content-Moderatoren angeworben.
They need fresh people, fresh brains.
Sie brauchen unverbrauchte Menschen, unverbrauchte Gehirne, die so einen Job noch nicht gemacht haben. Junge Leute, junge Afrikaner. Sie pressen sie aus, ruinieren sie und sehen zu, sie wieder loszuwerden. Dann holen sie sich die nächste Gruppe von Leuten und machen mit ihnen genau das Gleiche.
Er selbst arbeitet seit Anfang vergangenen Jahres nicht mehr für Sama. Nicht, weil er freiwillig gegangen wäre. Das Unternehmen setzte ihn und die anderen Content-Moderatoren damals vor die Tür.
Uns wurde gesagt, dass es den Job nicht mehr gibt. Darum würden wir alle nach Hause geschickt. Ein Großteil der Mitarbeiter, etwa 90%, war gar nicht aus Kenia, sondern aus Südafrika, Nigeria, Äthiopien und vielen anderen Ländern.
Die Verzweiflung war bei vielen der gefeuerten Content-Moderatoren groß. Sie waren wegen des Jobs nach Kenia gekommen und standen hier jetzt auf der Straße. Nasan Kunzimana und andere aus der Gewerkschaft vermuten, dass Sama wegen der laufenden Prozesse die unbequem gewordenen Arbeiter loswerden wollte. In einer Anfrage dazu antwortet Sama per Mail, dass sich das Unternehmen künftig mehr auf den Bereich künstliche Intelligenz konzentrieren will. Interviews werden mit Hinweis auf die Verfahren nicht gegeben. Fest steht, Facebook und Co. haben schon Ersatz gefunden. Noch bevor Sama die Kündigung aussprach, suchte ein anderes Unternehmen, Majorel, für die großen Tech-Unternehmen nach Content-Moderatoren. Auch hier arbeiten jetzt wieder junge Afrikanerinnen und Afrikaner, um Horrorvideos aus den Netzwerken rauszuhalten.
Das Problem ist nicht mal der Job an sich, sondern die Bedingungen, unter denen der Job gemacht werden muss. Wenn Meta sich nicht entscheidet, Plattformen wie Facebook oder Instagram zu schließen, muss diese Arbeit weitergehen. Aber wie kann sie so gestaltet werden, dass sie nicht zu belastend ist?
In an environment which is conducive for everyone.
Vielleicht kann irgendwann künstliche Intelligenz die Videos filtern. Bis dahin geben Meta und Co. diese Aufgaben gerne in Länder mit niedrigen Löhnen und willigen jungen Arbeitskräften ab. Wo Jobs rar gesät sind und viele um ihr Auskommen kämpfen, finden sich immer Freiwillige.
Wie in Kenia Content-Moderatoren für ihre Rechte und gegen ihr Trauma kämpfen, berichtete Antje Diekanz. Und damit endet Medias Res. Hier folgt nach den Nachrichten der Büchermarkt mit Maike Albart und einem etwas in Vergessenheit geratenen Werk. Das Beschwerdebuch von Annette Kolb. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuhören und Ihr Interesse an Medienthemen. Alle Beiträge können Sie auch in der DLF-Audiothek-App online nachhören, genauso wie unseren Medienpodcast nach Redaktionsschluss. Mein Name ist Antran. Ich wünsche noch viel Spaß beim Weiterhören. Machen Sie es gut und tschüss.